Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In Deutschland konsumieren Millionen Menschen riskante Mengen an Alkohol, Tabak, Medikamenten oder Drogen. Viele sind abhängig. Sucht führt zu erheblichen gesundheitlichen Schäden und hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Prävention und gezielte Unterstützung sind daher entscheidend, um die Suchtproblematik einzudämmen und Betroffenen zu helfen. Hier im St. Marien-Hospital in Friseute wird Betroffenen geholfen. Denn das St. Marien-Hospital hat sich auch auf die Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert. Wie der Alltag auf der Station aussieht, was Patienten hier erleben, darum wird es in dieser Ausgabe von Herzblut und Heilkunst gehen. Dabei sind zwei Mitarbeiterinnen, die nahezu tagtäglich auf der Station anzutreffen sind. Gabriele Höfmann, sie ist die pflegerische Leiterin im Bereich der Suchtmedizin, sowie ihre Stellvertreterin Iris Blome. Ich freue mich zudem über den Besuch von Patrick Dröge in unserem Podcast. Er ist Suchttherapeut in der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention für den Landkreis Cloppenburg. Herr Dröge, Sie müssen uns mal aufklären, was hat denn eigentlich die Fachstelle mit der Suchtmedizin im St. Marien-Hospital zu tun?
Ja, das Krankenhaus Friseute kooperiert mit unserer Fachstelle für Sucht und Suchtprävention für den Landkreis Cloppenburg. Und wir kommen als Fachstelle an 3 Tagen in der Woche hier in das Krankenhaus und führen mit den Patienten auf der Station Einzel- und Gruppengespräche. In diesen Einzel- und Gruppengesprächen versuchen wir, die Menschen psychisch erstmal zu stabilisieren, aber eben auch Perspektiven für die Zeit nach der qualifizierten Entgiftung zu eröffnen. Wir Suchttherapeuten von der Fachstelle diagnostizieren keine Erkrankungen. Es gibt aber diese Kriterien und da gibt es 6 an der Zahl. Dazu zählt unter anderem der starke Wunsch, der Zwang, ein Suchtmittel zu konsumieren. Dazu zählt auch der sogenannte Kontrollverlust, dass man die Kontrolle über das Ende des Konsums oder auch über die Menge des Konsums verloren hat. Und auch eine Toleranzentwicklung, sprich im Laufe der Zeit benötigen betroffene Menschen mehr Suchtmittel, um den gewünschten Effekt, zum Beispiel Entspannung, herbeizuführen. Und es gibt natürlich auch eine Anzahl von Entzugssymptomen, die dazukommen. Das kann von leichten Entzugssymptomen wie Zittern, Schwitzen, innere Unruhe sein, aber eben auch schwerere Entzugssymptome. Und deshalb ist es anzuraten, in eine qualifizierte Entgiftung zu gehen, um diese körperlichen Symptome und die psychischen Symptome eben professionell behandeln zu lassen.
Nämlich hier im St. Marien-Hospital in Friseute. Gabriele Höfmann, welche Suchterkrankungen werden denn hier behandelt?
Was wir jetzt aufnehmen an Patienten, das ist ja einmal die Alkoholabhängigkeit, die Medikamentenabhängigkeit, so wie bei Beruhigungsmitteln, bei Schlafmitteln, bei Schmerzmitteln und Drogenabhängigkeit, wie zum Beispiel Cannabis, Kokain oder der Beigebrauch von anderen Drogen. Da ist es aber immer wichtig, ob das zu uns passt.
In welcher Verfassung kommen Menschen zu Ihnen?
Die Patienten sind teilweise so, dass die auch wirklich selber was machen wollen, dass die von ihrem Suchtmittel weg wollen, weil sie einfach gemerkt haben, so kann es nicht weitergehen, es geht mir immer schlechter. Dann gibt es die anderen Patienten, die zu uns kommen, weil die Familie gesagt hat, entweder wird jetzt was gemacht oder ich gehe, die Ehefrau oder der Ehemann. Oder der Führerschein ist weg und ich will einen Führerschein wieder haben. Oder der Arbeitgeber hat eine Behandlung gefordert, damit der Arbeitsplatz erhalten bleibt. Die sind dann ja natürlich häufig dann erstmal fremdmotiviert. Mhm. Da hat jemand anders gesagt, er soll was machen oder sie soll was machen. Ne?
Herr Drüge, würden Sie da auch auf den Plan treten, wenn Sie denn hören, ja, meine Frau hat gesagt, da muss jetzt mal das und das passieren oder der Arbeitgeber macht Druck, dass da jetzt auch zumindest eine Therapie begonnen wird. Gehen Sie denn so weit, dass Sie sagen, ich möchte mit diesen Menschen auch sprechen, weil irgendwo müssen ja die Ursachen liegen?
Ja, wir sprechen grundsätzlich mit allen Menschen. Und es ist auch so, dass für die Zeit nach der qualifizierten Entgiftung wir als Fachstelle auch eine weitere Beratung anbieten und schauen, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel Therapien, die den Menschen helfen können, eine dauerhafte Abstinenz herzustellen. Wir von der Fachstelle Sucht in Cloppenburg bieten auch ambulante Therapien an. Wir sind eine anerkannte Fachstelle, können aber auch in stationäre Therapien vermitteln oder einfach die Menschen begleiten, unterstützen, beraten. Wir helfen den Menschen dabei, ein langfristig abstinentes Leben zu führen. Zum Beispiel bei uns in der Fachstelle im Rahmen der ambulanten Therapie haben die Menschen die Möglichkeit, sich intensiver mit ihrer Suchterkrankung auseinanderzusetzen und eben Strategien und Skills zu erarbeiten, wie sie im Alltag mit der Suchterkrankung umgehen können. Und da auch eine Perspektive zu entwickeln, die auf Dauer ohne das Suchtmittel auch Stand hat.
Aber das ist wahrscheinlich ein ganz langer Prozess, oder?
Das ist ein durchaus langer Prozess. Eine ambulante Therapie dauert zum Beispiel mindestens ein halbes Jahr. Die kann man auch bis zu anderthalb Jahre führen bei uns in der Fachstelle. Stationäre Therapien dauern mindestens 8 Wochen und können bei illegalen Substanzen auch bis zu einem halben Jahr gehen. Und es ist wie bei allen Dingen im Leben, wenn man Gewohnheiten verändern will, das könnte zum Beispiel beim Schokoladeessen sein, dann braucht das auch eine gewisse Zeit, oder sich den Sport in den Alltag integrieren, dann braucht das auch einige Monate, bis es sich normal anfühlt und nicht mehr so schwierig ist. Der qualifizierte Entzug hier im Krankenhaus ist so der erste Schritt in die Abstinenz. Mhm. Oftmals erfolgen dann weitere Unterstützungsmaßnahmen, zum Beispiel in der Fachstelle, in Selbsthilfegruppen, stationärer Therapie. Mhm. Und so weiter.
Frau Blume, wenn Patienten bei Ihnen aufgenommen werden und selber nun aktiv etwas ändern möchten, dann ist es ja hier im Kopf zumindest angekommen und der Wunsch ist da. Mhm. Aber der Körper muss ja auch noch mitspielen.
Genau, gerade so in den ersten Tagen, wenn die kommen, viele gerade bei der Alkoholabhängigkeit körperlich geschwächt. Die merken schon, dass irgendwie die Füße schmerzen oder andere Probleme auftauchen. Und dann ist es schon so, dass die in den ersten Tagen versuchen, sich auch ein bisschen zu schonen und nicht gleich an der Gruppe teilnehmen möchten. Aber wir fordern die dann schon auf, in die Gruppe zu kommen und auch zu sagen, Ablenkung tut gut, von diesem Problem dann abzulenken, und dann läuft es meistens auch, und dann stehen die körperlichen Probleme dann auch im Hintergrund. Ja.
Wenn jemand diesen Entzug, diese Entgiftung durchlebt, wie sieht das denn konkret aus?
Die bekommen bei uns Medikamente, damit die auch den Entzug gut durchlaufen und keine anschließenden, zum Beispiel einen Krampfanfall bekommen, damit die nicht in den Entzug geraten, so ins Delir oder sonstiges. Da gucken wir nach. Die Gespräche, die sind sofort am nächsten Tag mit in der Gruppe, dass zusammen gefrühstückt wird, weil es ist so wichtig auch für die Patienten, dass die dieses Gruppenerlebnis haben. Die sind alle in einem Boot, die sitzen bei uns praktisch unter so einer Käseglocke, sind eine Familie. Und diese Gespräche auch untereinander, auch in den Pausen oder abends im Gruppenraum, die sind so wichtig, weil die können den anderen Patienten nicht was vormachen. Da wird es ganz häufig schon, dass man dann zu hören kriegt, also das, was du erzählst, das kann ich hinhauen. Weil die selber alle betroffen sind. Die wissen, was läuft.
Bescheißen funktioniert da nicht.
Bescheißen funktioniert nicht, nein.
Ganz genau. Es geht ja auch darum, dass die Menschen freiwillig hierher kommen, dass die Menschen das Ziel haben, vom Suchtmittel loszukommen. Das ist ihnen vorher nicht gelungen. Sie haben möglicherweise die Kontrolle über den Substanzkonsum verloren. Und da ist manchmal Kontrolle auch ein wenig notwendig, um die Abstinenz eben auch zu sichern.
Aber das klingt so einfach, Frau Blume. Das klingt einfach so, so von wegen so, jetzt verzichtest du mal auf Alkohol. Wir reden ein bisschen drüber in der Gruppe. Die muss auch nichts vormachen. Die wissen schon, was du da durchgemacht hast. Die haben alle auch ihre Geschichte. Aber irgendwann gibt es doch, sie können zwar Medikamente geben, aber denen doch das Gefühl, mir fehlt etwas. Oder vielleicht sogar die Angst, wenn ich wieder nach Hause komme, dass ich in alte Muster verfalle.
Klar, die alten Muster, die Gefahren nachher wieder nach Hause, der Alltag ist sofort wieder da. Wir haben das manchmal so, dass die total gestärkt dann sagen, ich brauche keine weitere Unterstützung, ich brauche keinen Termin in der Beratungsstelle oder eine Selbsthilfegruppe, ich schaffe das alleine. Ich habe einen starken Willen, ich schaffe das. Aber der Alltag, wie gesagt, ist schon sehr, sehr schnell wieder da und die alten Muster kommen automatisch. Und von daher ist es so, dass die ganz, ganz schnell dann tatsächlich auch wieder rückfällig werden. Dieses Wort benutzen wir eigentlich sehr ungern, nie wieder trinken zu dürfen oder nie wieder irgendwas zu konsumieren. Müssen die sich schon verinnerlichen.
Es gibt wahrscheinlich ganz viele Patienten, die bereits im Vorfeld jahrelang versucht haben, ihre Sucht in den Griff zu bekommen. Das hat nie geklappt. Warum klappt es jetzt?
Wichtig ist es einfach, dass man für sich selber feststellt, die Sucht, die bleibt ein Leben lang. Ich muss ein Leben lang was tun. Das ist nicht einfach, immer so alleine zu schaffen. Es gibt ja ganz viel Unterstützung im Suchthilfesystem, zum Beispiel die Selbsthilfegruppen, wo man daran teilnehmen kann, damit man einfach in den Gesprächen bleibt. Es ist ein Thema ein Leben lang.
Inwiefern ist es wichtig, auch sich zu bewegen, auch Sport vielleicht hier zu treiben während dieser Entgiftungsphase? Frau Blume, Sie lächeln gerade ein bisschen.
Tatsächlich haben wir im Rahmen der Behandlung Physiotherapie 4-mal die Woche. Da werden unterschiedliche Techniken gemacht, wie Gerätetouren, Entspannungsübungen, Koordination. Das steht als auf dem Programm, und Rückenschule. Manchmal sind die dann so euphorisch und haben ewig und drei Zeiten keinen Sport mehr gemacht, aber gehen dann an die Geräte und verausgaben sich so, dass die dann unheimlich Muskelkater anschließend haben und merken, also tatsächlich, die Muskeln habe ich vorher gar nicht mehr gehabt. Das ist schon ganz interessant. Da ist der Übermut natürlich ganz groß. Ne?
Wie werden denn die Patienten untergebracht? In Doppelzimmern?
Ja, Zweibettzimmer.
Genau. In Zweibettzimmern? Das heißt also ganz bewusst darauf geachtet, dass niemand alleine ist?
Natürlich, der ein oder andere liegt auch mal alleine, aber nicht, weil er es unbedingt will. Einige möchten es auch, aber weil angenommen, wir haben jetzt nur eine ungerade Zahl an Frauen oder Männern, da muss einer alleine liegen, ne?
Und wenn es Schnarchprobleme gibt, was dann?
Wir haben Oropax.
Manchmal ist es schon sehr extrem und dann gucken wir, ob wir eine Möglichkeit haben, die dann umzuschieben oder eine Veränderung zu ermöglichen, dass die Nacht dann doch sehr angenehm werden sollte für die Patienten.
Kann man eigentlich auch anonym zu Ihnen hinkommen? Oder sagen, ich möchte nicht, dass meine Familie was davon mitbekommt?
Natürlich geht das. Bei der Aufnahme wird auch gefragt, wenn ein Besucher kommt, hier, ich möchte zu Herrn sowieso oder Frau sowieso, in welchem Zimmer liegt der? Dann, man kann von vornherein sagen, ich möchte, dass überhaupt keine Auskunft gegeben wird. Ich bin gar nicht hier. Und wir haben Schweigepflicht, also unsere Patienten sind alle erwachsen, können selber bestimmen, was rausgeht. Ne? Das ist genauso, wenn Angehörige anrufen. Wir telefonieren im Grunde genommen mit den Angehörigen auch nur im Beisein des Patienten. Oder der Patient sagt uns im Vornherein, das ist okay.
Frau Blume, wenn jemand zu Ihnen kommt und hier aufgenommen wird, wie lange bleibt er denn in der Regel?
In der Regel 10 bis 12 Tage.
Und danach bin ich soweit hergestellt, dass ich auch ohne Alkohol quasi leben könnte?
Theoretisch, ja. Der körperliche Entzug ist tatsächlich schon nach 5 Tagen zu Ende. Und dann ist es so, dass man in der zweiten Hälfte praktisch dann klare Gedanken fassen kann und auch überlegen kann, wie geht es weiter, wo hole ich mir anschließend Unterstützung, sprich Termin bei der Beratungsstelle, was wir sehr gerne sehen, dass man von hier auch schon einen Termin in der Beratungsstelle macht, um weitere Unterstützung zu bekommen. Und am Wochenende kommen auch so Selbsthilfegruppen hier ins Haus und stellen ihre Gruppenarbeit vor. Und dann hat der eine oder andere vielleicht auch schon Interesse daran gefunden, das kann ich mir vorstellen, da auch dann anschließend zusätzlich noch hinzugehen.
Wie wichtig ist es dabei, Frau Höfmann, dass die Familie entsprechend mit eingebunden ist, wenn es die denn gibt in dem Umfeld, dass die mit unterstützt?
Also das ist ganz wichtig, weil gerade wenn der Patient wieder nach Hause kommt, er muss im Grunde genommen ein suchtmittelfreies Zuhause haben. Der Alkohol muss verschwinden aus dem Haus.
Und zwar komplett.
Komplett. Komplett.
Also auch nicht irgendwie eine Schale mit Moncherie.
Nee, auch das sollte weg sein. Natürlich ist es immer unterschiedlich, wie lange dieses weg sein muss, dass man keinen Alkohol zu Hause haben. Es gibt Patienten, die sagen, also für mich ist das nicht so schlimm. Gut, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist wirklich, dass man zu Hause für sich einen geschützten Rahmen hat, wo kein Suchtmittel da ist, wo ich, wenn ich Suchtdruck habe, erst mich nach draußen begeben muss, in ein Geschäft begeben muss, um was zu kaufen. Bis dahin habe ich vielleicht schon wieder den Schalter umgelegt, dass ich sagen kann, so, was mache ich überhaupt hier? Ne? Wenn ich aber das Suchtmittel zu Hause habe, im Schrank, im Kühlschrank oder so, der Griff dahin ist sehr schnell, ne?
Aber es ist ja nicht nur das Zuhause, Herr Drüge, und nun bin ich vielleicht Mitglied im Schützenverein und wir haben dieses und jenes zu bewerkstelligen. Wir haben Jubelfest dieses Jahr mit dem Schützenfest. Wie kann es denn gelingen, zum Schützenfest zu gehen, Spaß zu haben mit den anderen und gleichzeitig standhaft zu bleiben?
Das ist auf jeden Fall eine Königsdisziplin und geht sicherlich auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Die Menschen mit Suchterkrankungen sollen, müssen lernen, ohne Suchtmittel klarzukommen. Wenn ein Suchtmittel aus einem, bei einem suchtkranken Menschen aus dem Leben verschwindet, hinterlässt dieses Suchtmittel auch eine große Lücke, weil es hat einen großen Raum eingenommen. Und diese Lücke muss eben im Verlauf dann auch geschlossen werden. Und dabei unterstützen wir die Menschen, da Alternativen zu finden, dauerhaft ohne Suchtmittel leben zu können. Und die Entstehung von Suchterkrankungen ist eben sehr vielfältig. Das kann eben biologische Hintergründe haben, das kann psychologische Hintergründe haben, aber wie Sie gesagt haben, auch soziale Faktoren. Und das kann bedeuten, wenn man ein soziales Umfeld hat, in dem sehr viel getrunken wird, oder ein familiäres Umfeld hat, in dem man aufgewachsen ist, in dem der Alkohol etwas Normales war oder andere Substanzen etwas Normales waren und man vielleicht dadurch gelernt hat, dass Suchtmittel Problemlöser sind, dann könnte man im Verlauf seines Lebens irgendwann auch auf die Idee kommen, diese Substanzen selber zu benutzen. Das ist natürlich für viele Menschen auch ein großer Schritt zu sagen, ich entscheide mich für ein abstinentes Leben, weil das Leben mit dem Konsum auch oftmals positive Dinge mit sich gebracht hat.
Würden Sie sogar so weit gehen, einem Patienten zu raten, vielleicht solltest du mal dein soziales Umfeld auch ändern?
Ja, das kann eine Lösung sein, wenn das soziale Umfeld so sehr mit dem Konsum verwurzelt ist, dass es den Menschen danach schwerfallen wird, wenn sie wieder in dieses Umfeld zurückkehren, auf den Alkohol oder andere Substanzen zu verzichten. Dann kann es sinnvoll sein, zu hinterfragen, sind diese Kontakte sinnvoll?
Sind das wirklich Freunde?
Sind es wirklich Freunde? Und abzuwägen, wofür entscheidet man sich? Entscheidet man sich für die Abstinenz? Dann gibt es Maßnahmen, die vielleicht getroffen werden müssen, die auch unangenehm sein können. Dazu kann gehören, dass man sich von einem gewissen Personenkreis distanzieren muss.
Sehen Sie manche Patienten wieder, Frau Blome?
Ja, tatsächlich. Und oft ist es so, wenn die dann erneut anrufen, dass die einen dann gleich ansprechen, hallo Schwester Iris, hier ist so oder so. Und dann sagen die halt nur ihren Vornamen. Dann muss man natürlich schon manchmal überlegen, wer es dann ist. Aber es ist denen oft auch unangenehm, weil sie rückfällig geworden sind, sich wieder erneut bei uns zu melden. Sind aber dann dankbar, wieder aufgenommen zu werden.
Jeder bekommt eine zweite Chance?
Ja. Oder auch eine dritte, ja. Ja. Weil dieses zu begreifen, nie wieder sein Suchtmittel zu konsumieren, wer kann das denn? Man soll sich Ziele setzen, die man erreichen kann, sagen wir auch immer. Und wenn das manchmal nur von einem Tag auf den anderen ist, von einer Woche auf die nächste, von einem Monat auf den nächsten Monat, dass man selber auch sagen kann, habe ich gut gemacht, diesen Monat habe ich geschafft, nächsten Monat schaffe ich auch. Natürlich kann der Rückfall immer wieder entstehen. Wir haben Patienten auch, die nach 25 Jahren wieder einen Rückfall haben, weil die einfach gedacht haben, so allmählich muss ich da ja mal kontrolliert mit umgehen können, mit dem Suchtmittel. Das funktioniert aber nicht. Und auch dann nehmen wir die Patienten natürlich wieder auf. Wichtig ist nur, man muss bereit sein, wieder was im Anschluss zu machen. Wenn man dann sagt, ich kann das alles alleine, ist es schwierig, ne?
Dieser Wunsch ist ja erstmal legitim. Den Wunsch zu haben, ich möchte gerne kontrolliert konsumieren. Aber die Erfahrung zeigt einfach, dass das, wenn eine Suchterkrankung entstanden ist, sehr, sehr schwierig ist. Ausnahmen kann es natürlich immer geben. Die meisten Menschen schaffen es über einen längeren Zeitraum aber nicht und kehren dann bei einem Rückfall schnell wieder in alte Konsummuster zurück.
Und wo man auch aufpassen sollte, das ist bei der Ernährung. In vielen Lebensmitteln ist Alkohol enthalten. Sei es Pralinen, sei es Fertiggerichte, sei es Kuchen, bitte Inhaltsangaben nachgucken. Ne? Das steht da drauf. Nachtisch. Ostern, Weihnachten gibt es bei Lidl, Aldi und so ja diese Gläser mit dem Nachtisch und so Schichtnachtisch. Und die habe ich dann auch mal gekauft. Und ich wollte aber die Gläser haben, weil die waren günstiger, so als wenn ich die jetzt leer gekauft hätte. Und habe das dann probiert und habe gedacht, boah, ey, was ist da Alkohol drin? Das kann doch gar nicht. Und da stand da nur ganz klein drauf, Augen auf als Suchtpatient. Und genauso auch Augen auf das, was ich mir in der Apotheke hole an Medikamente. In vielen Grippemitteln ist Alkohol enthalten. Auch das ist nichts für Suchtpatienten. Hustensäfte, dass man da achtsam ist. Es ist das eigene Leben, was da dran hängt. Ne? Lieber dreimal zu viel sagen, auch beim Hausarzt, ich bin Suchtpatient, wenn der Medikamente aufschreibt, darf ich das nehmen? Ne? Und in der Apotheke auch fragen.
Wenn Patienten jetzt zum dritten oder vielleicht auch zum vierten Mal kommen und die qualifizierte Entgiftung auch bei uns machen, sollte man schon sagen, irgendwann müssen sie auch mal das Erlernte, was sie in der ganzen Zeit mitbekommen haben, auch mal umsetzen.
Wann gibt es denn eigentlich Schrankkontrollen?
Ja, wenn wir das Gefühl haben, dass da irgendwas im Busch ist, kontrollieren wir. Auch bei Drogenabhängigen oder so. Wir kontrollieren zwischendurch.
Wird denn auch angedroht, noch einmal und du fliegst?
Ja. Wir haben Gruppenregeln, die die Patienten praktisch am ersten Tag, wo sie in der Gruppe sind, vorgelegt bekommen, müssen die durchlesen. Das sind zwei Seiten. Es hört sich immer ganz extrem an, aber tatsächlich ist es so, um einfach eine gute Struktur in den Alltag zu bekommen, gibt es diese Gruppenregeln und die müssen auch unterschrieben werden. Und bei Verstößen arbeiten wir wie beim Fußball mit roten und gelben Karten.
Wenn jemand tatsächlich eine rote Karte dann irgendwann hat, dann ist er doch wahrscheinlich nicht nur ertappt, sondern dem ist das doch peinlich bis zum Gehtnichtmehr, oder?
Ja, und das zieht die Entlassung nach sich. Ne? Mhm. Also je nachdem, gegen was er verstoßen hat, können wir auch sagen, so die Behandlung ist hiermit beendet.
Wird er denn nochmal aufgenommen bei euch oder war es das einfach einmal?
Dann gucken wir, was ist das gewesen, und manchmal muss er auch eine Zeit lang warten und manchmal haben wir das auch schon gehabt, dann muss er uns was aufschreiben, was er anders machen möchte. Wir lassen ja auch pusten jeden Tag, ne? Dass die einen Atemalkohol testen müssen. Und wenn da was hoch ist, dann wird natürlich nachgehakt. Oder bei Drogenpatienten, dass wir nochmal ein Drogenscreening machen, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas ist, läuft da jetzt nicht rund. Und wenn da was drin ist, dann ist es ja auch so, ne? Oder es gibt ja auch zum Beispiel eine gelbe Karte, wenn ich zum Beispiel jemand anders Gewalt androhe. Auch zum Beispiel Gewalt als Spaß nur funktioniert bei uns nicht, weil wir oft Patienten haben, die Gewalterfahrung in ihrem Leben gehabt haben. Und da kann ich auch keine Gewalt androhen zum Spaß.
So ein kleiner Vorfall kann diese ganzen Gruppendynamik dann natürlich auch kaputt machen, ne? Dass die anderen sich mitziehen lassen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir es auch einmal in den ganzen Jahren erlebt haben, dass unser Chefarzt dazu kommen musste, um ein klärendes Gespräch zu führen.
Also wir haben schon Patienten gehabt, die einfach, wenn die nach Hause gingen, spontan sagen, darf ich sie einmal im Arm nehmen? Das war so toll hier, dass die Unterstützung bekommen haben, dass sie sich wohlgefühlt haben, dass die wahrgenommen worden sind. Also die Patienten sind in der Regel alle unheimlich dankbar.
Respekt und Empathie auch vermitteln zu können und auch zurückzubekommen. Das, was Gabi auch schon sagte, darf ich sie in den Arm nehmen. Also das kommt nicht oft vor, aber tatsächlich habe ich das letzte Woche gerade gehabt von einem Patienten, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Und der war einfach nur dankbar und hat mich dann tatsächlich so in den Arm genommen und einfach nur gedrückt aus Dankbarkeit. Ja.
Wann war es für Sie ein guter Tag, Herr Dröge?
Ja, ein guter Tag war es, wenn ich den Menschen ein Stück weit helfen konnte und sie ein Stück weit entlasten konnte, dann würde ich sagen, empfinde ich Freude und dann war es für mich ein guter Tag.
Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in den Alltag im Bereich der Suchtmedizin hier im St. Marien-Hospital in Friseute. Dank an Gabriele Höfmann und Iris Blome sowie an Patrick Dröge von der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention für den Landkreis Cloppenburg. Mehr Informationen über diese Fachstelle finden Sie auch auf der Homepage der Einrichtung. Und zum Nachhören gibt es auch einen Podcast vom Landkreis Cloppenburg, in dem diese Fachstelle auch vorgestellt wird. Der Podcast heißt Wir ist hier. Die jeweiligen Links finden Sie in den Shownotes der Inhaltsangabe dieser Podcast-Folge. Genauso auch den Link zu den Angeboten der Suchtmedizin im St. Marien-Hospital. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.
Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.